Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM, dem Magazin der Freien Radios, am Donnerstag, den 17. Februar 2011. Das heutige Zip FM wurde zusammengestellt vom Bermudafunk Freies Radio Rhein-Neckar. Am Mikrofon ist Julia. Folgende Themen erwarten euch heute: Atommüll, Hintergründe und Aktionen zum Castortransport von Karlsruhe ins Zwischenlager Lubmin, Geschlechterverhältnisse und Netzkultur. Was hat es mit dem Gendercamp auf sich? Italien. Wird sich Berlusconi auch bei den jetzt gegen ihn erhobenen Vorwürfen wieder einfach aus der Affäre ziehen können? Und Gentechnik. Monsanto plant einen Freilandversuch mit gentechnisch manipulierten Zuckerrüben in Nienburg. Heute Morgen um 8.15 Uhr erreichte der Castortransport aus Karlsruhe das Zwischenlager Lubmin. Der Castor kam aufgrund zahlreicher Aktionen entlang der Strecke mit erheblicher Verspätung im Zwischenlager an. Gestern Abend um 18 Uhr hat Coloradio aus Dresden ein Interview mit Daniel Holtermann vom Anti-Atom-Aktionsbündnis Nordost über den Stand der Aktionen und Hintergründe zum Transport geführt.
Am Telefon begrüße ich jetzt Daniel Holtermann vom Anti-Atom-Bündnis Nordost. Hallo.
Hallo.
Es fährt ein Castor-Transport gerade Richtung Lubmin zum sogenannten Zwischenlager. Was ist denn so der aktuelle Stand jetzt? Was ist schon auf der Strecke alles passiert? Kannst du ein bisschen was erklären?
Genau, es ist schon relativ viel passiert. Es gab viele kleine Aktionen, unter anderem das erste war, dass Greenpeace angefangen hat zu blockieren, sowohl mit Kletterern, die waren genau am Klettern und auch an die Schienen gekettet. Dann ging es weiter, als der Zug heute Nacht durch Karlsruhe fahren wollte, gab es eine Nachttanzblockade mit ein paar hundert Menschen an die 700. Das war hat den Zug auch um einige Stunden aufgehalten und soll wohl eine schöne Aktion gewesen sein. Und dann entlang der Strecke gab es bis jetzt nach meiner Kenntnis dann auch noch drei Aktionen. Eine Blockade hinter Bebra und eine, wo 12 Menschen in der Nähe von Leuna, wenn ich jetzt richtig sehe, auf der Schiene waren. Und gerade das letzte war, dass sich Aktivistinnen und Aktivistinnen von Rovo, also Robin Wood, an einer Brücke abgeseilt hatten. Das war jetzt der letzte Stand. Das heißt, bisher richtig gut von Blockieraktionen, aber auch die Mahnwachen dürfen wir nicht vergessen, die auch entlang der Strecke überall bestehen und sich über Regenzulauf freuen.
Das heißt, der Castortransport ist heute früh sehr zeitig in Karlsruhe losgefahren.
Genau, ich weiß die genaue Zeit nicht, irgendwas um 4 Uhr nachts.
So steht es zumindest im Ticker.
Genau.
Ja, der Castor fährt bis Lubmin, das geht die ganze Strecke nur über Eisenbahn. Also im Vergleich zu Gorleben wird es nicht nochmal umgeladen auf dem Straßentransport, sondern es geht direkt per Eisenbahn ins Zwischenlager.
Genau, das ist so, dass, wie gesagt, die Schienen sozusagen direkt ins Zwischenlager führen. Das ist kein Verladetransport und über die Straße nötig, genau.
Was habt ihr denn jetzt noch geplant, jetzt direkt bei Lubmin?
Also wir sind hier gut aufgestellt. Wir haben sozusagen, heute Abend gibt es noch ein großes Infoplenum und da werden wir informieren über die bevorstehenden Aktionen. Was geplant ist, ist auf jeden Fall eine Sitzblockade, die eben halt dann stattfinden wird, wenn der Transport auf die Privatgleise der EWN, der Energiewerke Nord, fährt. Und und dann verschiedene Aktionen, Schieneninspektionen, also auch von kleineren Gruppen, auch dezentrale Aktionen entlang der Schiene.
Also es gibt auch verschiedene Gruppen, die irgendwas machen, nehme ich an.
Genau, es gibt unterschiedlichste Gruppen, genau.
Es gab ja im Dezember schon einen Castortransport von Karlsruhe nach Lubmin. Wie ist der denn so abgelaufen?
Also wir haben, es ist diesmal, man kann es ja so sagen, vieles ähnlich und vieles auch anders. Ne, wir haben ganz viel gelernt aus dem letzten Transport und die Infrastruktur unter anderem läuft ein ganzes Stück besser als das letzte Mal. Was jetzt der große Unterschied ist zum letzten Transport, ist, dass wir jetzt bundesweit noch mehr mobilisiert haben und sozusagen damit deutlich gemacht haben, dass die Zeit der stillen und heimlichen Castortransporte vorbei ist, dass die Menschen vor ihrer Haustür auf die Schiene gehen und blockieren. Und das ist ein ganz toller Erfolg bis jetzt gewesen, dass wir echt sozusagen die ganze Bundesrepublik wachrütteln konnten. Und deswegen werden wir sehen, wie groß und wie klein die Blockaden hier ausfallen. Das ist wichtig immer noch zu betonen, dass wir, wie gesagt, entlang der ganzen Strecke aktiv sind.
Diejenigen, die den Castor-Transport geplant haben, haben die noch weitere Transporte geplant?
Also es ist ja immer so, man weiß es nicht. Also was noch möglich ist oder was sehr wahrscheinlich passieren wird, ist, dass der Reaktor des Forschungsschiffs Otto Hahn ins Zwischenlager kommt, auf dem Seeweg wahrscheinlich. Der Polizeisprecher meinte, dass keine weiteren Anträge vorliegen. So, es kann, also wir gehen eher davon aus, dass es hier noch sehr viel mehr hinkommen kann. Unter anderem liegt ein Antrag vor auf unbegrenzte Pufferlagerung von schwach- und mittelradioaktivem Material, was einem Endlagerstatus gleichkäme von dem Zwischenlager Lubmin. Und wir sehen hier eindeutig die Gefahr, dass es doch zu einer konsequenten Erhöhung von Castortransporten in unsere Region kommt. Und an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, wir sind gegen den Atommülltourismus. Das heißt, dass der Müll von einem Standort zum anderen hin und her transportiert wird, ohne dass es überhaupt eine Lösung gibt. Wir haben kein Endlager und es wird weiterhin Müll produziert, und gegen diese Unverantwortlichkeit stellen.
Wie wird der wie werden die Castoren in Lubmin gelagert? Ähnlich wie in Gorleben in einer Halle oder anders?
Genau, es ist ein, wir nennen es so lapidar eine ähnliche Kartoffelhalle, halt Leichtbauweise, die weder einen Terrorschutz bietet, noch gegen Überschwemmungen gesichert ist. Und das Schlimmste vor allem, es gibt keinen Katastrophenschutzplan. Wenn was passiert ist, wenn was passiert mit der Castoren, gibt es keine Möglichkeit, die dort vor Ort zu reparieren. Keine heiße Zelle, wie gesagt, da hätten sie repariert werden können. Und ebenso für den Castortransport gibt es keine Katastrophenschutzpläne. Wenn jetzt was passieren würde auf der Strecke, wo er gerade ist, müsste ein Zug aus Karlsruhe losfahren und gucken, ob noch irgendwas zu reparieren ist. Und wir sagen hier nochmal ganz deutlich, das ist eine riesige Unverantwortlichkeit und das können wir und wollen wir so nicht weiter hinnehmen.
Warum wird eigentlich Atommüll aus Karlsruhe in Lubmin gelagert?
Das ist eine sehr gute Frage, das wissen wir auch nicht. Sie haben schon mal gesagt, das ist eine Unverantwortlichkeit, dass der genauso unsicher in Lubmin lagert als auch in Karlsruhe. Es ist der Müll aus der Wiederaufbereitungsanlage, aus dem Forschungszentrum, der hochgiftig ist und der auch verglast wurde. Und die Verglasung fällt so eklatant teuer, dass es echt die Frage ist, wer ist verantwortlich für diese Unverantwortlichkeit? Also wir sind selbst überfragend, wollen deutlich machen, dass es so nicht weitergeht und wir ein ganz großes Problem damit haben.
Okay, dann bedanke ich mich bei Daniel Holtermann vom Anti-Atom-Bündnis Nordost. Jetzt am Telefon in Rostock, nehme ich an.
Greifswald
für dieses Gespräch. Dankeschön.
Gern.
Das war der Stand zum Castortransport von Karlsruhe nach Lubmin gestern Abend um 18 Uhr. Mittlerweile ist der Castor im Zwischenlager eingetroffen. In der Nacht fanden noch diverse Ankettaktionen, Blockaden und Mahnwachen statt. Das Gender Camp ist ein Barcamp rund um Feminismus, Queer, Gender und Netzkultur. Es findet im Mai 2011 zum zweiten Mal im ABC Bildungs- und Tagungszentrum in Hüll bei Hamburg statt. Was ist aber überhaupt ein Barcamp? Was für eine Verbindung gibt es zwischen dem Internet und Geschlechterverhältnissen? Und was kann man auf einem solchen Camp erwarten? Mrs. Pepstein von Radio Blauers Leipzig hat mit Henning Wörzel-Herbert, einem der Organisatoren, gesprochen.
Ja, am Telefon habe ich jetzt Henning Wörzel-Herbert vom ABC Hüll. Das ist ein Bildungs- und Tagungszentrum in der Nähe von Hamburg. Und da findet am 13. bis 15. Mai das Gender Camp statt.
Hallo.
Kannst du uns zunächst mal kurz erzählen, was das Gender Camp überhaupt ist?
Das Gender Camp ist ein Barcamp zum Thema Gender und Netzkultur. Dem das Wort Barcamp nicht so viel sagt, das kommt aus der netzpolitischen Szene und ist quasi ein Veranstaltungsformat, ähnlich wie das Open Space oder andere offene Seminar- oder Workshop-Konzepte, wo quasi nicht von vornherein Vorträge oder Workshops festgelegt werden, sondern wo quasi von allen Teilnehmern gemeinsam, beziehungsweise auch von einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, quasi auf der Veranstaltung selbst zu verschiedenen Themen rund um Gender, Feminismus, Netzkultur, Netzpolitik und Queer-Themen angeboten werden können.
Wer kommt denn da hin?
Steht natürlich allen offen, die sich für diese Themenbereiche interessieren. Das Gender Camp findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Im letzten Jahr war das wirklich eine relativ bunte Mischung. Junge Leute, alte Leute mit verschiedenen geschlechtlichen Identitäten, mit verschiedenen politischen Hintergründen.
Du hast jetzt schon gesagt, im letzten Jahr fand das Gender Camp schon mal statt. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen oder seid überhaupt ihr jetzt als Bildungs- und Tagungsstätte da auf die Idee gekommen oder wie entstand die Idee zu dem Gender Camp?
Ja, das Schöne eigentlich daran war für mich, dass quasi normalerweise sieht meine Arbeit tatsächlich so aus, dass ich mir irgendwelche Seminarkonzepte ausdenke und gucke, wer hat Lust daran teilzunehmen. Und bei dem Gender Camp war das ganz anders. Das ist quasi wirklich in so einer offenen Diskussion im Netz passiert. Der Auslöser waren ein paar Tweets, also ein paar Kurznachrichten bei Twitter. Ich glaube, der Anlass war irgendwie ein Verweis zu irgendeinem Kleidungsstück einer Twitterin, die irgendwie gemeint hat, ja, das ist ja mal wieder eine typische geschlechtsspezifische Konnotation, die da gemacht wird. Und dann gab es irgendwie so eine Antwort, ja, apropos, vielleicht könnte man da irgendwie auch nochmal eine größere Veranstaltung zu machen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Gender Camp?
Du hast jetzt schon erzählt, dass das Ganze mehr oder weniger im Netz entstanden ist oder aus dem Netz heraus. Was ist denn jetzt der Vorteil daran, dass man sich dann real treffen kann?
Natürlich vor allem, dass man also wirklich auch diese Kommunikation von Angesicht zu Angesicht hat. Also einfach nur, also viele war das auch nur der Anlass, weil es auch einfach mal nett ist, die Leute, mit denen man quasi sowieso schon online zu tun hat, irgendwie auch mal in Anführungsstrichen im wirklichen Leben zu sehen. Zum anderen hat man aber quasi dadurch, dass man quasi so einen großen Bildungsfreiraum hat, wie wir den bei uns im ABC in Höhe haben, wo man wirklich irgendwie auch im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen abgeschirmt ist vom Alltag, dadurch, dass es relativ weit draußen ist auf dem Land, also sind quasi nochmal irgendwie fast anderthalb Stunden von Hamburg entfernt. Man hat wirklich die Zeit und die Ruhe, dann zweieinhalb Tage sich intensiv wirklich mit Themen zu beschäftigen. Und das hat man natürlich in der Intensität nicht, wenn man jetzt nur so mal zwischendurch an der Bushaltestelle vom Smartphone oder zu Hause vom Computer aus mal irgendwie über irgendwelche Themen diskutiert.
Die Themen waren im letzten Jahr unter anderem, ich nenne jetzt einfach nur mal ein paar, was ich in der Dokumentation gesehen habe, zum Beispiel Geschlechterkonstruktion in Computerspielen, Alternativen zur Kleinfamilie, aber auch sind High Heels antifeministisch oder feministisch. Die Ergebnisse, die kann man auf einem Blog nachlesen. Auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick wirkte das für mich jetzt wie eine Materialsammlung auch letztendlich. Wie habt ihr denn im letzten Jahr jetzt, bis das Camp dieses Jahr stattfindet, mit diesem Material irgendwie weitergearbeitet oder gab es nur bestimmte Punkte, die irgendwer weiter bearbeitet hat? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist in der Tat so noch so ein Punkt, der irgendwie ein bisschen verbesserungswürdig war. Mhm. Was total gut geklappt hat, ist erstmal, was du angesprochen hattest, überhaupt diese Dokumentation. Mhm. Also es wurde von mindestens 90% aller Workshops und Sessions, die stattgefunden haben, quasi immer von mindestens einer Person das dokumentiert. Es gab das Vorhaben, bei an bestimmten Sachen weiter zu diskutieren. Mhm. Also eigentlich war zum Beispiel irgendwie so ein feministisches Internetmanifest geplant. Da ist, glaube ich, letztendlich leider nicht so viel daraus geworden. Andererseits hat das Gender Camp irgendwie zum Beispiel dazu geführt, dass in Hamburg und Berlin im Nachklapp dazu sogenannte Gender Bars irgendwie stattgefunden haben, wo sich quasi Leute, die sich zum ersten Mal auf dem Gender Camp getroffen haben, quasi so regelmäßige Treffen, um quasi zu den Themen weiter zu diskutieren, beziehungsweise auch ganz praktisch zu basteln, also quasi mit technischen und auch weniger technischen Materialien von Faden und Zwirn bis hin zu irgendwelchen Arduino Mikrocontrollern irgendwie zusammenzusetzen und zu basteln. Das ist daraus entstanden und natürlich auch noch weitere Kontakte, Leute aneinander irgendwie ihre Blogs lesen und kommentieren. Irgendwie diese virtuelle Vernetzung ist auch durch diese physische Vernetzung noch mal ein bisschen gewachsen. Mhm,
genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das ist wahrscheinlich der Haupteffekt war dann, dass sich alle noch ein bisschen besser vernetzt haben letztendlich. Genau. Ne? Gibt es denn jetzt irgendwas, was ihr dieses Jahr anders machen werdet als im letzten Jahr? Hast du da schon eine Idee, was du dir vielleicht auch wünschst als derjenige, der vor Ort die Sache vororganisiert?
Wenn das genauso gut läuft wie im letzten Jahr, dann kann ich mir eigentlich nicht wirklich viel mehr wünschen, weil es war irgendwie nach Jahren, die ich jetzt irgendwie in der Bildungsarbeit irgendwie auch tätig bin, mit Abstand irgendwie die Veranstaltung, die mir inhaltlich am meisten gepasst hat und die mir aber auch am meisten Spaß gemacht hat. Von daher kann ich mir fast kaum vorstellen, dass das irgendwie nochmal übertroffen wird. Ich hoffe natürlich, dass das schon so ist. In jedem Fall wünsche ich mir irgendwie, dass wieder viele interessierte Leute anreisen, sich irgendwie intensiv an den Diskussionen beteiligen. Und was ich mir durchaus noch vorstellen kann als Ergänzung, im letzten Jahr waren es sehr viele Leute, die wirklich sehr internetaffin waren und schon extrem stark mit Gender- und Feminismus-Themen beschäftigt haben. Ich würde mich durchaus freuen, quasi wenn auch Leute kommen, die sich entweder bisher nur sehr intensiv mit dem Internet beschäftigt haben oder nur sehr intensiv mit dem Thema Gender, Feminismus, Queer beschäftigt haben und vielleicht dadurch irgendwie ja einem noch in Anführungsstrichen irgendwie so ein bisschen auf den Boden wieder zurückheben, dass quasi zum Teil waren die Diskussionen schon sehr speziell und sehr abgehoben und ich glaube, das könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen niedrigschwelliger sein.
Vielleicht müssen wir noch sagen, was das Ganze kosten wird?
Ja, also anmelden kann man sich ab dem 11.02. Und einen Anmeldeschluss gibt es nicht. Wir gehen aber davon aus, irgendwie von den bisherigen Nachfrage und der Nachfrage im letzten Jahr, dass es relativ schnell auch voll werden wird. Also wir haben irgendwie Kapazitäten für maximal 60 Leute in den Räumen. Das Ganze wird inklusive Unterkunft, inklusive Verpflegung 45 Euro kosten für die 3 Tage im Mai. Anmelden und informieren kann man sich unter gendercamp.de beziehungsweise auch bei uns auf der Website von unserem Tagungshaus. Das ist abc-hüll.ue.de.
Das Camp ist momentan schon fast ausgebucht. Noch kann man sich unter www.abc-hüll.de mit UE und Doppel-L oder gendercamp.de anmelden und weiter informieren. Das Doku-Blog vom letzten Gendercamp kann auch über gendercamp.de angesteuert werden. Die Luft wird dünner für Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi. In knapp 2 Monaten muss er sich vor Gericht verantworten. Die Mailänder Staatsanwaltschaft wirft ihm Amtsmissbrauch und Prostitution von Minderjährigen vor. Es ist nicht das erste Mal, dass gegen Berlusconi Anklage erhoben wird, jetzt aber sind die Voraussetzungen anders. Experten gehen davon aus, dass sich Berlusconi dieses Mal nicht so einfach aus der Affäre ziehen kann. Wilma Rall vom Radio Rabe aus Bern berichtet.
Die Experten sind sich einig. Italiens Massimo Leader Silvio Berlusconi steckt in der größten Krise seit Jahren. Einmal mehr sollte er sich Anfang April vor Gericht verantworten. Die Mailänder Staatsanwaltschaft klagt wegen Amtsmissbrauch und der Förderung der Prostitution von Minderjährigen. Was ihm genau vorgeworfen wird, erklärt Aram Mattioli, Geschichtsprofessor an der Universität Luzern mit Spezialgebiet Italien.
Es geht um eine Liebesaffäre mit einer minderjährigen Prostituierten. Es geht ja auch um den Tatbestand des Amtsmissbrauchs, dass eben diese Dame von Berlusconi auf einem merkwürdigen Weg aus der Gefängnishaft befreit wurde, indem er nämlich in Mailand anrief und behauptete, das sei die Nichte des jetzt gestürzten ägyptischen Staatspräsidenten Mubarak und dass man diese Frau auf freien Fuß setzen muss, um keine diplomatischen Verwicklungen zu provozieren. Im Prinzip, wenn sich das bewahrheiten sollte, schwerwiegende Vorwürfe.
Bis jetzt aber kam es trotz mehrfacher Anklagen gegen den Ministerpräsidenten nie zu einem Gerichtsverfahren. Immer wieder konnte Berlusconi mit seiner Mehrheit im italienischen Parlament die nötigen Gesetzesänderungen durchbringen, um Prozesse gegen ihn zu vermeiden. Ob ihm dies auch im jüngsten Fall gelingen wird, ist allerdings fraglich, meint Aram Mattioli.
Also ich würde sagen, also in diesem Fall sind die Chancen relativ gut. Es ist ja jetzt das erste Mal ein Fall, der wirklich sein privates Leben betrifft, in einem hochsensiblen Bereich, wo auch die italienische Öffentlichkeit kein Verständnis mehr wird aufbringen können.
Das Verfahren wegen der Förderung von Prostitution ist nicht das einzige, das in nächster Zeit auf Berlusconi zukommt. Anfang März soll zudem ein altes Korruptionsverfahren wieder aufgenommen werden. Berlusconi bewegt sich also mittlerweile auf sehr dünnem Eis.
Er bewegt sich juristisch auf sehr dünnem Eis, aber auch politisch und gesellschaftlich steht er auf einem absoluten Tiefpunkt seiner Popularität und es scheint ganz so, dass er auch seinen Rückhalt in der Bevölkerung weitgehend verloren hat.
Aram Matioli geht dann auch davon aus, dass sich Berlusconi in den nächsten Monaten nicht nur der Justiz, sondern auch Neuwahlen stellen muss. Ob damit die Ära Berlusconi zu Ende gehe oder nicht, hänge von verschiedenen Faktoren ab.
Das ist ganz schwierig vorauszusagen. Das hängt ja nicht nur an der Person Berlusconi, sondern es hängt wesentlich auch davon ab, ob es der Opposition gelingen wird, eine große Koalition gegen ihn zustande zu bringen. Nur würde ich einfach aufgrund bisherigen Erfahrungen mit diesem Land sagen, dass die politischen Führer derart eitel sind, solche Primadonnas auch, dass es eben also schwer denkbar ist, dass die jetzt über politische Grenzen hinweg miteinander zusammenzuarbeiten beginnen, um diesen Albtraum Berlusconi zu beenden.
Da stellt sich die Frage, braucht Italien denn eine Revolution von der Straße nach dem Vorbild von Ägypten, um Berlusconi vom Thron zu stoßen? Aram Matioli schmunzelt und sagt:
Ja, also Revolution, ich weiß nicht, also es gibt ja eine sehr aktive Zivilgesellschaft. Gerade am letzten Wochenende haben Hunderttausende von Frauen, die sich zu Recht gedemütigt fühlen, gegen Berlusconi demonstriert in den Straßen. Aber ich würde schon sagen, also dass die Situation dieses Landes völlig desolat ist, eigenen Gesetzen folgt und dass man jetzt wirklich im Interesse der Zukunft dieses Landes Berlusconi stürzen muss und auch eben schauen müsste, dass er nicht mehr die Geschicke des Landes bestimmt.
Auch für Aram Matioli ist klar, Berlusconi muss gehen. Denn auf dem Spiel stehe nichts weniger als das Ansehen Italiens in der Welt als Rechtsstaat und Demokratie.
In der Nähe von Nienburg will der Agrarkonzern Monsanto einen Gentechnik-Freilandversuch starten. Genmanipulierte Zuckerrüben sind es, die unter freiem Himmel angebaut werden sollen. Monsanto hat in Deutschland schon diverse Versuche unternommen, genmanipulierte Pflanzen unter freiem Himmel anzubauen. Dagegen gab es immer Proteste und oft auch Verbote. Über die Risiken und Probleme hat Radio Korax aus Halle mit Oliver Wendenkampf gesprochen. Er ist Geschäftsführer des BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Sachsen-Anhalt. Und Wendenkampf erklärt zu Anfang, was Genmanipulation von Zuckerrüben bedeutet.
Das ist eine gentechnische Manipulation von Pflanzen. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass sie das so nennen, sondern ist de facto so, weil Monsanto durch gentechnische Instrumente die Art so verändert, wie es auf natürlichem Wege nicht funktionieren würde, nämlich einen Teil eines Bakteriums in die Pflanze einzubringen. Das ist eine ganz klare Manipulation, das geht auf natürlichem Wege nicht.
Und werden die Zuckerrüben dann auch für irgendwas benutzt, so als Tiernahrung oder Zuckergewinnung, oder wird da nur so experimentiert und die dann weggeschmissen?
Naja, bei denen, um die es jetzt geht, wird erstmal nur geguckt, ob es, also offiziell wird geguckt, ob die Genmanipulation funktioniert hat, nämlich dass die Zuckerrüben resistenter gegen bestimmte Pflanzenschutzmittel und gegen Insektizide sind. Inoffiziell ist aber klar, dass damit versucht wird, auszutesten, inwieweit die Bevölkerung sich gefallen lässt, dass so gefährliche Dinge wie gentechnisch manipulierte Pflanzen im Freilandversuch auf den Markt herkommen.
Gut, und die würden dann auch feilgeboten, wenn das dann...
Naja, das ist natürlich das letzte Ziel, dass gentechnisch veränderte Manipulationen oder Pflanzen immer haben, dass die dann auch vermarktet werden können und dass man damit dann auch den Gewinn, den Monsanto ohnehin schon hat, noch weiter erhöhen kann.
Ja. Wie kann man sich denn jetzt so einen Freilandversuch vorstellen und auch welche Risiken entstehen denn dabei, also beispielsweise für den Ackerboden?
Naja, der Versuch an sich ist nicht anders, als wenn ganz normale andere Produkte auch auf dem Feld ausgebracht werden. Vielleicht mit dem Unterschied, dass nicht das ganze Feld, in dem Fall Zuckerrüben, bedient werden, sondern nur ein kleiner Teil im Zentrum des Feldes und ringsherum entweder keine anderen Pflanzen angepflanzt werden oder andere nicht genetisch veränderte Pflanzen, um das ein bisschen zu kaschieren, wo denn nur die gentechnische Veränderung stattfindet. Das Problem daran ist, dass diese Veränderungen quasi unrückholbar sind, wenn an die Pflanze, in dem Fall die Zuckerrübe, geerntet wird und ein Stück von der Pflanze kaputt gemacht wird, abfällt oder vor sich hin vergammelt, wird die Pflanze zersetzt und damit auch die gentechnische Veränderung. Und die kann wiederum von anderen Organismen aufgenommen werden und sich dann weiter und weiter und weiter verbreiten. Das ist die große Sorge, die die Gentechnik-Kritiker haben. Und das ist beispielsweise auch ein Unterschied zu Chemieunfällen. Wenn so ein Chemie-LKW einen Unfall hat und die Chemikalie ausläuft, kann man den Boden abräumen, in eine Deponie verfrachten und das Problem ist gelöst. Das geht bei biologischen Materialien wie im Fall der Gentechnik eben nicht.
Monsanto wurde ja untersagt jetzt mittlerweile, dass sie in den Staaten sowas anbauen. Und was ist denn da jetzt das Resultat aus diesem mehrjährigen Anbau aus den Staaten und inwiefern sind denn da jetzt Befürchtungen erfüllt worden?
Naja, wir haben bei ganz anderen Monsanto-Produkten, beispielsweise bei Raps im Grenzbereich von USA zu Kanada, das Problem, dass es jetzt quasi keinen Bereich mehr gibt in der Landwirtschaft, in dem gentechnikfreier Raps angebaut wird, weil dieser Raps von den Gentechnikfeldern auf andere Felder, auch auf biologisch angebaute, zu biologisch anbauenden Landwirten verfrachtet wurde und so quasi überall auf den Feldern jetzt dieser Monsanto-Raps steht und man nicht mehr davon sprechen kann, dass man gentechnisch unveränderten Raps im Norden der USA auf dem Feld stehen hat und kaufen kann. Okay. Und das, was da möglich ist, ist natürlich bei allen anderen Pflanzen auch möglich und das Risiko ist groß und deswegen haben wir so ein großes Problem in Deutschland damit.
Das Umweltinstitut in München betont, dass die Agrarindustrie keines ihrer Versprechen bezüglich der Vorteile genmanipulierter Pflanzen einlösen konnte und die durchschnittlichen Erträge seien auch nicht höher. Der Anbau führe zu vermehrtem Einsatz von Chemikalien und schädige Boden und Artenvielfalt. Also wie rechtfertigt Monsanto denn die Versuche vor solchen Argumenten?
Naja, die behaupten das Gegenteil einfach. Also die können es nicht beweisen und die Beweislage ist für die Dinge, die du gerade angesprochen hast, ganz klar. Aber Monsanto sagt, mit unserem neuen Produkt wird alles anders.
Okay, und das wird ihnen dann geglaubt und genehmigt?
Ja, das ist ja immer so eine Frage. Das merkt man ja auch in anderen Bereichen. Die Bundesregierung ist jetzt ein bisschen anders zusammengesetzt. Und wenn dann gentechnikfreundliche Politiker und gentechnikfreundliche Verwaltungsbeamte quasi begutachten müssen oder bewerten müssen, das, was Monsanto gerne will, dann hat Monsanto mehr Freiraum, als wenn da ein paar Kritiker sitzen würden. Deswegen ist ja momentan auch die große Diskussion, es gibt so eine Sicherheitskommission auf Bundesebene. Da hatten wir zwei Vertreter von Natur- und Umweltschutz Verbänden als kritische Stimme mit angemahnt, dass die da rein sollten. Das ist schlicht abgelehnt worden und jetzt gibt es so eine Sicherheitskommission für Gentechnik in der Landwirtschaft, die komplett mit gentechnikfreundlichen Experten besetzt ist.
Jetzt mal abschließend nochmal kurz, bis zum 24. Februar ist es noch möglich, Einspruch gegen den Versuch einzulegen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Versuch noch verhindert werden kann oder beziehungsweise was müsste passieren?
Na, das ist jetzt schwer abzuschätzen. Also zunächst erstmal müssten so viel wie möglich Einwendungen, gut begründete Einwendungen eingebracht werden und dann muss die Genehmigungsbehörde diese Einwendungen abwägen und dann kommt sie zu einer Entscheidung. Und wenn dann die Entscheidung so gefallen ist, dass der Versuch trotzdem genehmigt wird, kann man noch die Entscheidung beklagen. Und wenn die Entscheidung anders ausgeht, dass es nicht zulässig ist, den Versuch zu starten, dann ist es natürlich ganz einfach. Aber wie jetzt der Gerichtsentscheid gegebenenfalls ausgeht, kann man jetzt schwer beurteilen. Wichtig ist allerdings, dass entsprechende Stellungnahmen auch eingehen. Nur dann kann es zu dieser Abwägung kommen. Wenn es da keine Kritik gibt und keine Stellungnahmen geschrieben werden, keine Einwendung, dann muss auch nichts abgewogen werden.
Ja. Gut, dann heißt es jetzt noch abwarten und Zuckerrüben essen.
Ja, und gegebenenfalls selber, wenn man mehr an Gründen hat gegen diese gegen diesen Freihandelsversuch zu sein, als nur zu sagen, ich finde ihn doof, das wäre zu wenig. Ja. Aber wenn es sachliche Gründe gibt, zum Beispiel, dass das Risiko für die Landwirtschaft, für die Artenvielfalt zu groß ist und all das, was du gerade auch schon erwähnt hast, worauf das Öko-Institut in München hingewiesen hat, das kann man natürlich aufschreiben und dann an die Genehmigungsbehörde beziehungsweise gerne auch an den BUND Sachsen-Anhalt schicken. Wir reichen das dann weiter. Okay. Bis zum 24. Ein bisschen Zeit ist noch. Und dann gibt es halt mehr Einwendungen, als es vielleicht bisher gibt. Und das kann das Zünglein an der Waage sein. Das will ich jetzt nicht postulieren, aber je mehr Einwendungen, ich habe schon gesagt, umso besser.
Das war's von ZipFM am Donnerstag, den 17. Februar 2011. Diesmal mit Beiträgen aus Leipzig, Bern, Dresden und Halle. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die Gesamtsendung nachhören unter www.frei-radios.net. Ich wünsche euch einen schönen Tag.